Baustelle für Vollidioten.
Willkommen auf der Baustelle.
Junge, 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 Junge.
Mit Franzi und Arthur.
Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir nehmen heute unsere 6. Folge auf und die anderen Folgen findet ihr auf diesem Kanal hier und wir freuen uns, wenn ihr mal einschaltet.
Genau, wie ihr sehen könnt oder wenn ihr es bei Spotify hört, nicht, haben wir heute keinen Gast, keine Gästin, sondern machen heute eine Sendung nur zu zweit. Und zwar machen wir mal eine Grundlagensendung zum Thema Quarterlife Crisis, weil für unsere ZuschauerInnen wird es die erste Sendung sein. Und hier bei OctoTV und deshalb machen wir quasi einfach mal, widmen wir uns der Frage, was die Quarterlife Crisis überhaupt ist.
Genau, und weil das Ganze sowieso so einen Vorstellungscharakter hat, sage ich mal, haben wir uns gedacht, nach der 6. Folge könnten wir uns eigentlich auch mal vorstellen. Arthur, willst du beginnen?
Ich kann sehr gern beginnen. Ich bin Arthur, ich bin 26 Jahre alt und studiere Soziologie an der Universität Wien. Und
hast du auch schon was davor gemacht, oder?
Ich habe davor schon auch ein paar Sachen gemacht, ja. Und dieses Rumhampeln und Nichtwissen hat mich, wie viele andere auch, in die Quarterlife-Crisis gestürzt. Wie ist es bei dir?
Ja, ich bin Franzi. Ich studiere gerade im Master Globalgeschichte und Global Studies an der Uni Wien und habe davor Kommunikationswissenschaften gemacht und da das auch beides irgendwie so Studiengänge sind, die einem nicht ganz die Rezeptur fürs Leben irgendwie zeigen, sag ich mal, bin auch ich ein bisschen am Struggeln und dann habe ich irgendwann Arthur getroffen und dann lief's
nicht besser.
Lief's nicht besser, aber immerhin können wir jetzt drüber reden. Und das ist ja auch so ein bisschen der Ansporn unserer Sendung zu dem ganzen Thema, dass man eben einfach darüber redet.
Ne? Genau.
Aber dazu vielleicht später noch mehr.
Dazu später mehr.
Wir hatten uns dieses Mal überlegt, wir haben keinen fixen Studiogast heute, sondern dachten uns einfach mal, wir fragen Bekannte, Freunde, die zwischen 23 und 30 sind und fragen sie einfach mal, was ist denn für dich die Quarterlife-Crisis?
Ein Spieler
ab. Es bedeutet für mich hauptsächlich so eher Umbruch. Also, dass es halt nur die Zeit in den 20ern ist, wo halt allgemein sehr viel passiert. Sei es studiums- oder arbeitsmäßig, vielleicht auch Gründung einer Familie, Hochzeit und dieser ganze Kram. Also, das ist halt eigentlich so ein Jahrzehnt der teilweise echt lebensleitenden Entscheidungen ist?
Für mich ist es eine Lebenskrise oder Krise um das, was ich mit meinem Leben so mit 23, 24, 25 anfange, wo ich hingehen will. Und halt eben so, weil man jetzt vielleicht im Studium ist oder das Studium gerade abgeschlossen hat und auch gerade momentan mit der wirtschaftlichen Lage, je nachdem in welchem Sektor man ist, finde ich einfach Probleme hat, wirklich zu wissen, wo es genau hingeht und die Zukunft halt so ungewiss ist.
Dass man so viel Wissen akkumuliert hat die letzten Jahre und im Endeffekt jetzt jede Möglichkeit hat, die es gibt, aus dem, was man gelernt hat, das Beste rauszuholen und sich irgendwie wiederfindet vor so einem riesigen Schlund, der alle Möglichkeiten bietet und man selber mit dieser riesigen Bandbreite und dieser riesigen Freiheit total überfordert ist.
Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ein kollektives Erwachen aus der Jugend, in der man sich noch nicht so richtig Gedanken um Sachen machen musste, zumindest bei vielen. Und man sich auch noch nicht so richtig Gedanken machen musste und wo man dann auf einmal merkt, puh, irgendwie hat das Leben doch mehr Herausforderungen an einen, als man erwartet hat.
Meine Quarterlife-Crisis bedeutet für mich, dass meine vielen Interessen zu unendlich vielen Möglichkeiten führen und es dazu für mich zu einer Fear of Missing Out kommt.
Für mich bedeutet das eine Form von Sinnkrise, gerade in Bezug auf die Ausrichtung seines Lebens, also ob man hinterfragt, ob man in der Vergangenheit die richtigen Entscheidungen getroffen hat, ob man seine Zukunft richtig geplant hat oder ob man im Prinzip schon seine Zukunft verpfuscht hat, bevor diese richtig angefangen hat.
Für mich bedeutet die Quarter-Life-Crisis, dass ich mich manchmal überfordert fühle, wenn ich an meine Zukunft denke. Und diese Zukunftsangst bezieht sich ganz stark auf eine Ungewissheit, weil ich eben nicht weiß, was ich später für einen Beruf ausüben werde und vor allem, wie ich meinen Unterhalt verdienen möchte und auch werde.
Ja, an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die Befragten, für diese auch privaten Einblicke irgendwie, sage ich mal. Ich habe vorhin noch vergessen zu sagen, dadurch, dass wir keinen Gast haben, haben wir einen Halbexperten heute im Studio sitzen. Darf ich vorstellen, Arthur Mousavi.
Hallo, guten Tag. Schön, dass ich da sein darf.
sehr gerne. durch sein Soziologiestudium auf das Thema Quarter-Life-Crisis auch noch mal ein bisschen genauer eingegangen ist und eine Arbeit darüber geschrieben hat. Und nur falls ihr euch fragt, warum wir jetzt überhaupt Ahnung haben, also wir sind hier so ein bisschen halb ausgebildet, sage ich mal.
Ja, es ist gefährliches Halbwissen, würde ich sagen. Es sind halt die Ergebnisse meiner Recherchen über 3 Monate, glaube ich. Und habe eine 12-seitige Arbeit geschrieben, also relativ kurz, wirklich nur Basics. So. Aber ja, da waren schon viele Sachen dabei. Das Thema wurde in der Soziologie selbst noch gar nicht behandelt so richtig. Deshalb ist es alles so ein bisschen Learning by Doing, ne? Und wenn wir Quatsch erzählen, bitte nicht übel nehmen. Wie immer.
Aber wir versuchen natürlich hier den
Genau.
Anteil an Fake News gering zu halten, sage ich mal. Apropos Probanden, wir haben, ich glaube, ausschließlich alle in unserer Umfrage sind StudentInnen. Ich gender heute mit Binnen-I,
Mach das.
weil
Ich
ich
mache
keinen Bock habe,
Studierende.
beide.
Studierende, sage ich.
Okay, Studierende. Also es sind alle Studierende. Das heißt, vom Bildungsniveau her gesehen relativ hoch angesiedelt alle. Es gibt vielleicht einige, die irgendwie eine Ausbildung vorher gemacht haben. Aber das führt uns eigentlich auch schon direkt zum ersten Punkt, dass es eben ein sehr elitäres Problem ist.
Ja, es ist ein elitäres Problem. Es betrifft scheinbar vor allem gut gebildete junge Menschen. Und es geht, wie wir gerade gehört haben, auch viel einfach um Arbeit und um Jobs und Zukunftsperspektive im Sinne von, was will ich in meinem Leben machen? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Und das ist ganz, ganz stark dadurch bedingt, dass halt durch diese hohen Bildungs Schlüsse oder halt Möglichkeiten, so viele Arbeitsmöglichkeiten auch entstehen und der Arbeitsmarkt sich auch immer mehr verändert, immer mehr individualisiert und immer mehr erweitert und ja.
Ja, wobei ich natürlich sagen würde, weniger gebildete Schichten haben jetzt, arbeiten ja auch. Aber ich glaube, dass der Unterschied ist eben der, dass du als Studentin einfach viel mehr Zeit hast, ne, auch zu überlegen und eben nicht, wie ich eben schon gesagt habe, eine Ausbildung für einen spezifischen Beruf machst, sondern meistens eben was studierst, was hier und was wirst du dann damit
Voll.
Taxifahrer?
Aber das Ding ist, bei uns beiden sieht man es ja auch ganz krass. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mit einem Soziologiestudium kann ich im Endeffekt so viele verschiedene Sachen machen, aber gleichzeitig
Aber gleichzeitig halt auch
auch
nicht.
nichts. Ja.
Aber das ist ja das Problem, so das meine ich, es liegt eben einfach wirklich nur an dir irgendwie, wie du diese Zeit nutzt, um dir deine Richtung auszusuchen, sage ich mal. Und das macht's ja.
Ja. Es ist schwierige Aussage, ja, aber
Warum ist es eine schwierige
naja, es
Aussage?
liegt nur an dir und so. Aber da kommen wir später noch drauf.
Okay. Also zumindest haben wir uns aber die Frage gestellt, Quarter-Life-Crisis, Fluch oder Privileg? Dadurch, dass es eben auf der einen Seite dieses elitäre Problem ist und eben ein Fluch, weil es dich eben in ein ziemliches Down reiten kann, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie eine Art Privileg, ja, überhaupt diese so früh im Leben die Möglichkeit zu haben, sich damit mal mit diesen ganzen großen Fragen auseinanderzusetzen. Also ich denke mir manchmal, puh, vielleicht bringe ich es jetzt hinter mich und dann
Ja.
bin ich mit 40 Zen.
Die Hoffnung habe ich natürlich auch und wir werden es erfahren, wenn wir 40 sind.
Hm.
Ja, es bleibt zu hoffen.
Hm.
Ja, aber auch was Privileg angeht, es setzt ja auch diese privilegierte Position voraus, die wir auch ökonomisch zum Beispiel haben. Dadurch, dass wir jetzt nicht gezwungen sind, 40 Stunden die Woche arbeiten zu müssen und quasi nicht gezwungen sind, uns jetzt schon so voll und ganz quasi in das echte Leben reinzustürzen, können wir uns eben diese Fragen erlauben und diese Unsicherheiten und auch dieses sich so sehr drin suhlen eigentlich, was ja auch Teil dieser Krise ist. Und das kommt ja von einem Privileg.
Spirale,
ja, genau.
Sich darauf einzulassen.
Ja.
Mhm. Ja, noch ein Punkt dazu, weil das wurde natürlich jetzt irgendwie, weil wir gerade ja sowieso im Zeitalter der Krisen leben, oft gesagt, dass die Krise auch gleichzeitig eine Chance ist. Ne? Und das empfinde ich eher als dieses Privileg, dass du das auch sehr, sehr konstruktiv nutzen kannst, wenn du dich in dem Alter einfach mal sehr, sehr genau damit beschäftigst, auseinandersetzt, wie du dein Leben gestalten willst.
Ja, ich erinnere mich an die Dame von der TU, die wir in der vierten Folge, WU, die du in der vierten Folge interviewt hast, die das mit diesem Besteckkasten erzählt hat.
Mhm. Genau.
Und alles geht kaputt und alles ist Chaos, aber du hast die Möglichkeit, es neu zu ordnen und daraus stärker hervorzugehen quasi.
Check it out, Folge 4.
Yes, Folge 4 jetzt lit on fire. Ich bin zwar nicht dabei, aber vielleicht oder gerade deswegen.
Gerade deswegen, Leute.
Richtig geil. Mhm. Gut.
Gut, also es ist ein soziologisches oder ein soziales Phänomen, sage ich mal, aber es fühlt sich eben sehr, sehr unterschiedlich an für die einzelnen Personen. Deswegen die nächste Frage, wie fühlt sich denn die Quarter-Life-Crisis für dich persönlich an?
Vielleicht eher so ein bisschen Druck von außen, der mich überfordert. So, natürlich vergleicht man sich mit anderen, dann kommt teilweise vielleicht Druck von den Eltern und das ist eher das, was mich überfordert, aber das sind dann so eher äußere Faktoren, aber nichts, was jetzt mit meinem, ja, mit mir persönlich zu tun hat.
Aber das ist auch immer echt sehr abhängig von einem Monat, von einer Woche, also es kann sich ganz schnell auch wieder ändern.
Eigentlich habe ich keine Sinnkrise, aber ich habe durch diese vielen Gedanken einfach ein extremes Bedürfnis, mich selbst besser kennenlernen zu müssen, bevor ich irgendwelche Entscheidungen treffen kann.
Das äußert sich auch in relativ vielen Bereichen, aber als ein Beispiel, halt die Uni zum Beispiel, da ist bei mir halt so richtig große Dissonanz zwischen dem Gefühl, den Master unbedingt so schnell wie möglich fertig machen zu müssen, einfach um fertig zu sein und gleichzeitig aber auch dann diese Angst irgendwie vor dem fertig zu sein und nicht wissen, was dann ist. So.
Ich würde sagen, das ist so ein bisschen phasenweise. Vielleicht gehört das einfach zum normalen Leben dazu, dass man oft hinterfragt, ob man ja auf dem richtigen Weg ist.
Jo. Ja.
Du bist dran.
Ich bin dran, ja. Es ist super spannend. Es sind so unterschiedliche Aspekte, die irgendwie da genannt werden. Das fühlt sich scheinbar wirklich sehr unterschiedlich an bei den Leuten.
Was würdest du denn sagen jetzt aus deiner Expertise heraus? Wir haben jetzt ein paar Punkte gehört, wie das irgendwie auch ausgelöst wird, so Druck von außen auch, ne? Oder das mit der Jobfindung. Was sind denn die klassischen Punkte, wodurch die Quarter-Life-Crisis ausgelöst wird?
Ja, die klassischen Punkte sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter voranschreitender Verlust von quasi traditionellen Lebensentwürfen, die früher sehr viel stärker vorgegeben waren. Irgendwie, du wusstest halt, keine Ahnung, hast dein Abi gemacht, hast dann 3 Jahre studiert und hast dann deinen Job angefangen und du wusstest so, gleichzeitig finde ich eine Person, mit der ich dann eine Familie gründe. Und dann habe ich den Job gemacht, um diese neu gegründete Familie zu ernähren, so, um das Haus zu finanzieren, in dem wir dann leben und dem Hund sein Essen geben zu können, meinen Mercedes zu bezahlen. So, und das bricht halt heute alles irgendwie immer mehr auf, gerade eben in diesen höher gebildeten Schichten so.
Also auch so eine Individualismus-Folge.
Genau, genau. Also genau, der Individualismus wird ja immer mehr irgendwie, wir können überall hingehen, wir können in jede Stadt, Europa ist irgendwie so offen, wenn nicht gerade Corona ist, und wir können quasi nach Barcelona gehen und studieren oder nach, keine Ahnung. Und all diese Möglichkeiten sind halt auf einmal da. Und es ist niemand mehr da, der sagt, ja, du musst das und das und das. Klar, es gibt dann, wie die eine Person gesagt hat, die Eltern zum Beispiel, die halt viele Ansprüche stellen in vielen Fällen. Aber auch da, Erziehungsstile verändern sich. Eltern geben in vielen Fällen sehr viel weniger vor, wollen dem Kind irgendwie die Freiheit ermöglichen und so. Und das
beziehungsweise vielleicht kann man es auch so sagen, dass auf der einen Seite gibt es so ein Abrücken von diesem Traditionellen, aber auf der anderen Seite gibt es eben noch diese ganze Elterngeneration, die das vielleicht nicht so ganz akzeptiert hat bis dato. Also weißt du, die
absolut,
sich so eigentlich dieses Klassische wünschen.
Klar, und die geben uns das ja auch mit. Deswegen strugglen wir auch so krass damit, mit dieser Freiheit. Es ist einfach eine Angst vor der Freiheit, das wurde, glaube ich, auch gesagt. Das ist so, wir haben so viele Möglichkeiten und wissen einfach nicht, wie damit umgehen. Vor allem, weil wir es ja gerade in dieser Lebensphase kommen wir eben von diesen Institutionen. Wir haben bis dahin, waren in der Schule, haben immer gelernt, so, ihr müsst gute Noten schreiben, dann habt ihr ein gutes Abi und dann könnt ihr ein gutes Studium machen, dann könnt ihr einen guten Job finden. So. Und jetzt sind wir in diesem Studium und merken zum Teil, yo, scheiße, es ist irgendwie doch nicht geil. Oder ich will nicht in diesem Job arbeiten. Oder, ja, aber was ist dann, wenn ich in diesem Job bin? Mache ich den dann 40 Jahre und dann ist mein Leben vorbei? Und warum? Ich will vielleicht gar keine Familie gründen.
Ja, das und ist, die Frage ist halt ja auch, alles Sachen. Ja, Job schon mal wichtig, den zu haben. Aber zweitens mal brauche ich ja auch unbedingt einen Job,
der muss dann 40 mein, Stunden arbeiten?
Aber der auch so mein Leben ist. Ne? Das ist voll. Ja auch so ein Riesenpunkt, dass man sich immer mehr versucht, über diese Arbeit zu definieren und immer mehr diese Selbstverwirklichung da reinpresst.
Absolut.
Und im Endeffekt steht man halt da und im Endeffekt ist es halt ein Job.
Voll krass.
Und ich weiß gar nicht, ob wir aus dieses, es ist halt einfach eine Lohnarbeit so am Ende. Und wenn nach 5 Jahren, ich glaube, es ist relativ egal, welchen Job du machst, die Motivation wird halt weniger, oder?
Klar. Also und ich glaube auch dieser Fatalismus, der irgendwie damit einhergeht, dass wir immer denken, ja, ich muss diesen einen Job finden, den ich mein ganzes Leben machen kann und den ich geil finde und in dem ich mich selbst verwirklichen kann, weil du hast voll recht, dieses Selbstverwirklichungsding ist, Studien zufolge in unserer Generation viel ausgeprägter, als zum Beispiel viel Geld verdienen zu wollen. Und dieses aber, ich muss was finden, was für immer perfekt ist, das ist halt auch noch von in uns drin, das ist halt auch noch von früher quasi dieses Sicherheitsdenken. Und das wird massiv ausgenutzt. Ich meine, unbezahlte Praktika, bis wir 35 sind, it's a thing. Und das ist halt super scheiße, aber wir sind drauf eingestellt und wir wissen so, wir müssen uns anpassen, weil nicht nur wir haben die Freiheiten, alles zu tun, sondern auch die Arbeitgeber haben die Freiheiten, uns jederzeit zu feuern und jemand anderes zu nehmen. So.
Ja, das ist ja in der HR-Sprache, nennt man das, glaube ich, diesen War of Talents auch. Aha. Dass in den ganzen Unternehmen diese, im Endeffekt ist es halt echt ein Krieg um die größten Talente, weil halt irgendwie die Masse an Talenten da so groß ist und die Konkurrenz und dann wird eben danach dem Besten und dem Perfektesten gesucht und du bist halt auch in vielen Bereichen einfach dadurch ziemlich austauschbar, ne? wenn das so ein Wettrennen quasi fast schon ist.
Jo.
Zum anderen Punkt kommen wir vielleicht gleich erst. Da macht es vielleicht erstmal Sinn, nochmal die dritte Frage sich anzuhören, was die anderen da gesagt haben, glaube ich. Die dritte Frage war, wie wirkt sich die Krise bei dir persönlich aus? Also was...
Genau, weil es ist ein soziales Phänomen. Es haben voll viele Leute. Es ist nichts Individuelles. Mhm. So. Es ist bedingt durch die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir durchmachen. Aber trotzdem, es wirkt sich eben, wie wir eben auch schon gehört haben, so leicht bei jeder Person unterschiedlich aus. Und das war auch dann unsere Frage, wie genau wirkt sich das bei dir persönlich aus?
Ja, bei mir äußert sich diese Quarter-Life-Crisis eher, sage ich mal, mit dem akademischen Werdegang, dass ich jetzt meinen Master fertig kriege oder fertig kriegen sollte und was dann danach die kommt. So.
Laufen wir mit.
Also diese Frage mit Job und ja, ob ich dann damit mal glücklich sein werde und ob ich das vielleicht auch selber ethisch vertreten kann.
Ob ich so eine Sinnkrise schon mal hatte, oder ich bin momentan, ob ich eine habe momentan, nein. Ich hatte so eine aber mal nach dem Bachelor eben, Und die hat sich in dem Sinne geäußert, dass ich echt panische Angst hatte, so wie geht's weiter und bringt es was, wenn ich jetzt den Master mache oder soll ich mir einen Job suchen, finde ich einen Job. Und das hat mich extrem nervös gemacht, extrem unzufrieden und teilweise würde ich auch sagen, ein bisschen aggressiv anderen gegenüber. Also ich war impulsiver und war schneller irgendwie auf 180 so.
Die Krise äußert sich bei mir eigentlich so durch ein Getriebensein und durch ein Gedankenkarussell, vor allem nachts, wo ich oft dadurch Schlafstörungen habe.
Und dann eben, dass man sich generell so ein bisschen mit den vor einem liegenden Aufgaben, dass man sich überfordert fühlt. Und dann statt diese Aufgaben tatsächlich anzugehen, eher eben aufzuschieben und Zeit zu verplempern.
Was ich immer ganz spannend finde, das beobachte ich auch, wenn ich mit Freunden über diesen Podcast rede oder generell über die Quarter-Life-Crisis, dass dieses Wort der Quarter-Life-Crisis so ein bisschen verpönt ist. Ne? In einem Artikel, den ich letztens gelesen habe, wurde das als Modeetikett tituliert, weil viele Menschen, die sich eigentlich in dieser Quarter-Life-Crisis befinden, den Begriff Krise so ungern benutzen. Ja, weil ich weiß nicht genau, warum. Eine Hypothese wäre zum Beispiel, weil sie denken, das ist zu hoch gegriffen irgendwie, weil es eben keine Krankheit ist oder eben kein feststehender Begriff, der genau eine Sache benennt.
Naja, oder ein anderer Grund könnte sein, dass sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie ein fucking Problem haben. So.
Ja, aber das vielleicht so auch, weil sie sich nicht trauen, weil sie halt denken, ich sollte eigentlich keine Probleme haben.
Ja. Oder sich denken, ich will keine Probleme haben.
Ja, also Leute, take it seriously, I mean.
Ja. Genau. Ja. Also was haben Sie jetzt erzählt?
FOMO fand ich ganz spannend, diese Fear of Missing Out.
Ja. Voll und dieses Lähmende, dieses sich nicht damit auseinandersetzen, dieses Aufschieben.
Ich glaube, das geht ja irgendwie in Hand. So, ne? Erst du bist so total drüber und dann FOMO und willst irgendwie alles machen und es gibt so viel und dann bums steht da die Wand und dann geht gar nichts mehr. So
ja, jede Entscheidung, die du triffst, ist halt das Ausschließen aller anderen Entscheidungen. Das ist ja basically die FOMO. Und dann kommt es zu diesem lustigen Phänomen, dass Leute, die zu viele Auswahlmöglichkeiten haben, einfach gar keine Entscheidung mehr treffen. Das wurde tatsächlich bewiesen von ein paar Sozialpsychologen und Psychologinnen, die das mit Marmeladensorten ausprobiert haben. Die haben in so einer Mall haben die an zwei Tagen einmal ganz viele Marmeladensorten hingestellt und an einem Tag nur fünf oder so. Und haben halt nachweisen können, dass die Leute, je mehr Auswahl sie hatten, desto weniger konnten sie eine Entscheidung treffen überhaupt. Sie waren einfach überfordert davon. Es kam dann zu dieser Lähmung, zu diesem Schockstarren-Effekt. Super spannend.
Der hört sich interessant an. Mal wieder, by the way, ein Beweis oder eine Widerlegung von irgendwelchen weiblichen Zuschreibungen, dass Frauen können sich nie entscheiden, stimmt halt nicht. Es sind halt auch die Männer, die es nicht können.
Absolut, ja.
Um hier mal die Gender-Perspektive einzubauen.
Danke sehr.
An dieser Stelle übrigens, ich freue mich sehr, dass wir heute nur Frauen im Studio haben, die uns helfen.
Naja, das stimmt gar nicht.
Ja, dich halt.
Und da war doch noch so ein anderer Mann vorher.
Na gut, stimmt, der Techniker.
Es sind 50% Frauen, das ist schon mal eine sehr gute Quote fürs Fernsehen. Ja?
Genau, also. Schon progressiv hier bei Okto alles, muss ich
super
sagen.
Super. Okto, Daumen hoch, Like,
Thumbs up,
Follow.
Was ich auch noch einen Punkt, den ich gut finde, weil ich mich damit auch selbst sehr, sehr gut identifizieren kann, ist dieses Gefühl von diesem Hinterfragen, dass du eben aufwächst, erstmal bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo du eigentlich viele Dinge, wenn du nicht dazu gezwungen wirst durch dein Leben irgendwie, ne, hinnimmst und gar nicht so hinterfragst und dass dieses Quarter-Life-Crisis-Ding dich dann echt teilweise in so ein Loch wirft, wo du auf einmal anfängst, Dinge zu hinterfragen, von denen du wirklich eigentlich dachtest, da gäbe es eigentlich gar keine Alternative. Und das finde ich nämlich auch so ein Riesenaspekt noch für diese Lähmung, weil du natürlich dadurch sehr viel retroperspektiv hinterfragen musst. Und das glaube ich zum Beispiel, angenommen, du hast dieses Gefühl dann das erste Mal mit 40 in der Midlife-Crisis. Das ist halt dann, das stelle ich mir einfach unangenehmer
das
vor.
Das stelle ich mir richtig viel krass beschissener vor,
eigentlich.
Allerdings stehst du da schon auch in einem Leben und hast ja schon auch was aufgebaut, ne? Also vielleicht hast du da dann nochmal so ein bisschen quasi eine Sicherheit in dir selber.
Ja, aber auf der anderen Seite bist du weniger bereit dazu, Dinge nochmal zu hinterfragen, weil die sich dann vielleicht schon zu festgefahren haben. Ja. Und dann ist diese Krise halt im Endeffekt
vielleicht
wieder
noch krasser.
Ja, beziehungsweise hört halt auf, wo es anfängt weh zu tun, sage ich jetzt mal.
Also wenn irgendjemand eine Sendung über die Midlife-Crisis macht, bitte meldet euch bei uns. Das wäre sehr interessant.
Vielleicht können wir auch mal jemanden einladen, der in der Midlife-Crisis ist.
Absolut. Kennst du jemanden?
Ja.
Gut. Mach mal.
Alright. Ich guck mal ganz kurz auf die Uhr.
Geht sich aus. Ist gut.
Geht sich aus.
Ja.
Okay. Hast du zu dem Punkt noch was zu sagen?
Also klar, es ist alles irgendwie unsicher und es ist so schwer definierbar. Und das Einzige, was feststeht, es haben voll viele Leute. Und es geht vorrangig darum, was mache ich aus meinem Leben? So.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wie gehen die Leute damit um? Weil im Endeffekt, dafür machen wir diese Sendung. Und auf der Suche nach den Antworten darauf sind wir. Und deshalb haben wir auch euch das gefragt. Also bitte antwortet uns.
Ja, damit ich vielleicht dann nicht das Problem habe, dass ich mal wo arbeite, wo es mir nicht taugt, versuche ich halt so, ne, meine Stärken zu stärken, meine Schwächen zu schwächen. Das heißt, dass das, was ich gut kann, dass ich diese Fähigkeiten weiter ausbaue und mehr so auch, ja, was heißt ein eigenes Ding zu machen, aber eher so das zu machen, was man selber für richtig hält und wo man sich selber gut mitfühlt und nicht das zu machen, was einem die Gesellschaft so vorschreibt.
Ich habe mir versucht, feste Pläne zu machen. Ich habe versucht, tatsächlich Pro- und Kontralisten zu machen, also abzuwägen, okay, was ist Pro-Kontra, wenn ich anfange zu studieren, weiter den Master, was ist Pro-Kontra, wenn ich anfange zu arbeiten. Und habe versucht, das Ganze methodisch anzugehen, sage ich mal.
Ich brauchte eine räumliche Trennung und einen räumlichen Neuanfang und einen großen Tapetenwechsel und kann es nur empfehlen.
Ich bin durch mein Studium, aber auch durch irgendwie private Angelegenheiten immer wieder auf Zen-Buddhismus gestoßen und ich finde diesen Ansatz eigentlich sehr vielversprechend und muss sagen, dass Meditation wirklich echt hilft.
Also ich finde es halt mega hilfreich, mit Leuten zu reden, denen es halt genauso geht oder die vielleicht schon einen kleinen Schritt weiter sind als ich.
Vermutlich am ehesten, dass ich sie ignoriere, aber auch die eben für die Zukunft anfallenden Entscheidungen.
Ich mache das, auf was ich Bock habe. Wenn ich Bock habe, auf die Uni zu gehen, dann gehe ich auf die Uni. Wenn ich Bock habe, stundenlang zu lernen, dann lerne ich stundenlang. Wenn ich aber jetzt keinen Bock habe auf die Uni, dann gehe ich dort auch tatsächlich nicht hin.
Ich finde, es werden zwei Richtungen sehr deutlich. Das eine ist Ignoranz. Also nicht gar nicht negativ konnotiert, sondern einfach man versucht, der Sache in gewisser Weise auszuweichen. Entweder man zieht halt um oder also man macht irgendwas, dass man darüber, man verhindert, dass man drüber nachdenkt. Mhm. Oder man meditiert halt und setzt sich damit sehr, sehr aktiv auseinander im Sinne von, was dann darin resultiert, dass man auf sich selbst hört. Oder was würdest du sagen?
Ja, eigentlich im Grundsätzlichen diese beiden Richtungen halt. Entweder dieses irgendwie weitermachen und schauen, dass man durchs Machen rauskommt quasi. Mhm. Ob es jetzt ein Umzug ist oder die Entscheidung für ein Studium oder für die Arbeit oder so. Oder halt eben genau die tatsächliche Auseinandersetzung damit. Ich finde es spannend, dass niemand Therapie gesagt hat, weil, also für mich auf jeden Fall Lösung to go. weil das ist ja eigentlich, ja gut, aber das hat ja die eine Person auch gesagt, mit Leuten drüber reden.
Mhm. Ich glaube halt, der Aspekt mit der Therapie ist noch immer der, dass man das erstens mal natürlich öffentlich vielleicht einige Leute nicht so gerne sagen würden, was ich auch total verstehen kann.
Mhm.
Und wie eben schon gesagt, es ist eben keine Krankheit. So, du kannst nicht zum Therapeuten gehen und sagen, ich habe das, das und das Und ich glaube, das ist für viele Leute immer so dieses Hindernis, das tatsächlich dann auch einfach mal zu machen. Weil sie irgendwie denken, sie müssen da hingehen und dann erzählen, wie viele Menschen sie schon verloren haben und welche krassen Schicksalsschläge sie hatten. Und das ist irgendwie schade, ne? Oder,
es ist super absurd. Ich meine, was hinzukommt, ist natürlich einfach auch die fucking Tabuisierung in unserer Gesellschaft. Dass Therapie, es ist einfach immer noch ein krasses Tabu und es wird ja auch von der Politik auch so weiter behandelt. Und es ist aber eigentlich extrem schade, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir das sehr, sehr geholfen hat in dieser Situation. So, und ich hoffe, dass da auch andere Menschen...
Also ich würde sagen, dieser Podcast generell ist natürlich auch ein Plädoyer für eigentlich kostenlose Therapie für jeden.
Ja, auf eine Art. Also, auf eine Art. Es ist höchst unprofessionell. Nehmt es nicht zu ernst.
Wie höchst aber unprofessionell?
Ja, unser Podcast, wir sind ja keine TherapeutInnen.
So. Ja, das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich meine ja nur, ich glaube, unsere Welt wäre besser, wenn jeder jemanden zum Reden hätte.
Ja, absolut. Also. Wenn alle Menschen einfach mehr offen drüber reden würden und ihre Probleme ernst nehmen würden. So, wenn es genau das, was du sagst, halt, es sind Probleme so. Jeder Mensch macht sich seine Probleme so groß, wie er sie sich macht. So. Nur weil es Leute gibt, die anders und wahrscheinlich in vieler Hinsicht auch schlimmer leiden, heißt das nicht, dass die Probleme, die wir haben, nicht auch behandelnswert sind.
Ja, vor allem in der Folge ja auch eben dann besser für alle.
Genau.
Ja, weil du dann vielleicht mal genauer hinterfragst, warum du jetzt unbedingt reich werden willst und warum nicht ein anderer Aspekt irgendwie vielleicht wichtiger für dich wird im Leben. Ja. Und ist ja auch so eine Buddha-Weisheit, sag ich mal. Du kannst halt anderen auch erst in gewisser Weise helfen, wenn du selbst einigermaßen klarkommst.
Du kannst nur lieben, wenn du dich selber lieben kannst.
Ja.
Merci. Letzte Sendung war auch richtig gut.
Check it out.
Beziehungsweise wird es die nächste Sendung bei Okto.
Einfach reinschreiben. Und wie vorhin halt schon angesprochen, befinden wir uns ja gerade im Zeitalter der Krisen. Wir berichten hier jetzt quasi live von einer...
Live aus der Corona-Zeit.
Live aus der Corona-Zeit.
Ja.
Das Spannendste, was unsere Generation je erlebt hat. Und es kommen wahrscheinlich noch andere Sachen. Aber ich meine, das war schon der größte Einriss, den ich jemals erlebt habe. So. Ich habe noch nie irgendeinen Krieg erlebt, ich war noch nie in irgendeiner Naturkatastrophe dabei.
Hoffen wir, dass es so bleibt.
Ja, I doubt it. Aber anyways, der Punkt ist der, dass wir diese Sendung zwar über eine sehr spezifische Krise natürlich machen, aber dass ja irgendwie, dass es ja so eine gewisse Dynamik gibt von Krisen, ne, ja, könnte man sagen. Dass eben Krisen so das ganze Leben beeinflussen und dass die Fragen, die man sich innerhalb dessen dann stellt, ähnliche sind, würde ich mal sagen. Jetzt, außer es sind eben diese nur von außen kommenden, unser Haus ist überschwemmt, was mache ich jetzt, Krisen. Ja. Aber die Corona-Krise ist natürlich eine Krise, die auch diese Quarterlife-Crisis
beeinflusst.
Also ich meine, das gab es ja auch sehr viele Berichte jetzt darüber, dass viele Menschen, dass es für psychisch kranke Menschen oder eben, sage ich jetzt mal, labilere Menschen natürlich eine Challenge war, diese ganze Sache, oder auch noch immer ist. Und so ging das vermutlich auch Quarterlife-Crisis-Kandidaten, oder?
Also ich kann aus Erfahrung sagen, ja. Okay. Mir definitiv.
Ich wollte dich nicht übergehen.
Das ist gar kein Problem.
Also ja, mir ging's
anfangs gut, irgendwann richtig scheiße. Und das war definitiv aufgrund der Folgen der Corona-Krise.
Und warum kam dann irgendwann der Switch?
Das war durch den Jobverlust, Gastro, und dann irgendwann halt einfach kein Geld mehr gehabt. So. Und dann nicht wieder eingestellt worden und so. Und klar, da kamen dann einfach existenzielle Sachen hoch. Und die haben dann die vorhin so schön bezeichnete Gedankenspirale angeworfen. Und da ging es sehr tief runter wieder. Ja. Voll. Aber jetzt, wie war es bei dir? Hat's geholfen? Hat's schlimmer gemacht?
Ich glaube, bei mir hat's auch erstmal entschleunigt, so das generelle Leben. Dann habe ich aber irgendwie zu schnell wieder mit den Hufen gescharrt und dann ging es auch wieder los. Und was ich also wirklich als extrem belastend empfinde, ist, dass ich halt überhaupt nicht planen kann. Also man weiß einfach überhaupt nicht, wie es weitergeht, weder dieses, also für dieses Jahr habe ich sowieso schon mehr oder weniger abgeschlossen mit Planung, aber zweite Welle, ja, nein, Lockdown, welche Firmen suchen Mitarbeiterinnen überhaupt demnächst. Ich bin jetzt bald fertig mit dem Master und das ist natürlich für alle, die sich jetzt gerade bewerben, auf jeden Fall echt eine Scheißsituation.
Voll.
Lass mal die anderen fragen.
Ja, lass mal die anderen hören.
Würde ich sagen, dass durch die Corona-Krise meine eigene Krise, die ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich als Krise titulieren will, weil ich den Begriff dafür zu stark finde, würde ich sagen, dass mein eigener Zustand eher in den Hintergrund tritt, weil Corona einem zeigt, wie machtlos doch eigentlich so die Menschheit ist. Dann taucht ein Virus auf und auf einmal steht die Welt Kopf. Und das zeigt mir halt selber auch, dass ja, so diese Sachen, mit denen man sich sonst immer beschäftigt hat, dass die jetzt gerade ein bisschen hinfällig werden, weil man erstens ja gerade zur Zeit auch nicht wirklich planen kann und zweitens, weil man sich auch bewusst sein sollte, dass man ja selber eigentlich doch in einer relativ privilegierten Situation ist.
Der Einfluss von der Corona-Erkrankung auf die Krise, auf die Quarter-Life-Crisis, ist auf jeden Fall, also ich habe momentan keine, aber ich denke, dass die Gefahr groß ist, dass es wieder kommt, weil man viel zu Hause sitzt, viel mit sich selbst beschäftigt und vor allem auch weniger erfolgreich weiterkommt in dem, was man machen will, als vorher.
Klar stelle ich mir dabei häufiger die Fragen, ey, was ist das denn für ein System, in dem wir leben und wie zerbrechlich ist das und wie wenig nur kommen muss, aber das ist wirklich einfach alles ein Konstrukt, in dem wir leben.
Ehrlich gesagt finde ich die aktuelle Situation fast ein bisschen positiv, vor allem in der Hinsicht, dass sich die Gesellschaft etwas entschleunigt und das hilft mir, klare Gedanken zu fassen und vor allem so in Bezug auf mein Studium sinnvoll weiterzudenken.
Ja, das waren ja eigentlich die Sachen, die wir auch gesagt haben, nur mit dem Systemhinterfragungsgedanken jetzt zusätzlich noch. Mhm. Der ein sehr schöner ist und ein sehr romantischer auch irgendwie, wie ich finde.
Die Systemhinterfragung empfindest du als romantisch?
Ja, also...
Erklär mal.
Naja, also der Gedanke, dass sich tatsächlich was verändern könnte, nur durch jetzt Corona an unserer Gesellschaft und in unserem System zum Positiven hin, den finde ich romantisch. Das Systemhinterfragen an sich finde ich halt, ja.
So von wegen, was lernen wir daraus?
Genau.
Ja, aber ich glaube, das, was die Befragten jetzt meinten, war eher dieses, dass durch Corona schon noch mal deutlicher wird, wenn man sich vorher nicht schon die Systemfrage gestellt hat, was man wahrscheinlich gemacht hat, wenn man Soziologie studiert. dann fällt natürlich durch Corona noch mal mehr auf, was wirklich schiefläuft.
Ja, definitiv.
Und was man ändern müsste. Und das ist wiederum dann eher depressiv als romantisch, würde ich mal sagen.
Depressiv.
Also es ist ein depressiver Gedanke. Also
das Nachdenken darüber, was geändert werden muss, ist doch nicht depressiv, oder?
Ja, aber dass man gleichzeitig weiß, dass sich wahrscheinlich nichts ändert, außer dass jetzt Pflegehelfer Taui mehr kriegen einmal.
Ja, also das ist dann natürlich die Folgerung, ja. Aber das grundsätzliche Hinterfragen ist auf jeden Fall was sehr Positives. Und ich hoffe natürlich, dass das so viele Leute machen, dass vielleicht tatsächlich was passiert. Aber die Hoffnung daran ist halt sehr romantisch. Finde ich. Hoffentlich nicht. Ich hoffe, ich irre mich.
Wie gehst du dann damit um?
Womit?
Wenn du sagst, es ist zu romantisch, dann bis zu einem gewissen Punkt akzeptierst du es halt einfach.
Ich muss es akzeptieren. So. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nur meinen Teil dazu beitragen, indem ich diese Sendung mache oder weiter studiere und versuche.
Das ist natürlich ein extrem großer Beitrag hier in der Zivilgesellschaft.
Ja, ich meine.
Gesellschaft.
Die tausenden Menschen, die das hier hören, haben ja auch alle einen Impact, ein soziales Netz. Uh-huh. Und vielleicht passiert ja was.
Das würde jetzt zu weit für mich. Aber was ich trotzdem noch einen Punkt, den ich gerne sagen würde, ist, dass die, was Julia vorhin gesagt hat, ich nenne jetzt kurz mal den Namen, dass die Relationen sich jetzt ein bisschen verschoben haben. Also dass dir natürlich durch solche Krisen, wo du eben siehst, okay, es gibt andere Leute, die haben halt tatsächlich existenzielle, krasse Ängste jetzt. Und das fährt dann dein Ding so ein bisschen runter, so von wegen, ja, denen geht es noch schlechter, deswegen ist es bei mir gar nicht so schlimm. Und das ist, finde ich, sehr ambivalent, dieser Gedanke. Ja. Weil der kann positiv, aber auch negativ genutzt werden, finde ich. Also es hilft dir vielleicht individuell in dem Moment für deine eigene Krise, aber das ist ja auch so eine Floskel mit den Kindern in Afrika. So, weißt du, ich habe das und das Problem, aber die Kinder in Afrika, bei denen ist es noch schlimmer. Das macht irgendwie, das verharmlost auf so eine gewisse Art und Weise irgendwie alles. So. Also weißt du, ist das verständlich?
Ja, ja.
Ja.
Ich meine, da haben wir ja vorhin eh schon drüber gesprochen, so ein bisschen.
In der Sendung?
Ja. Ah. Glaube ich, oder? Kann uns das jemand sagen? Mhm. Voll. Ja, es ist kompliziert und es bleibt kompliziert. Und ich glaube, wir sollten jetzt schauen, dass wir in den nächsten Sendungen mehr Antworten finden. Mhm. Und an dieser Stelle?
An dieser Stelle nochmal kurz verweisen auf unsere alten Sendungen. wir beleuchten einfach in jeder Sendung mit einem unterschiedlichen Gast, ob es jetzt irgendwie Human Experience mäßig ist oder wirklich Expertinnen, beleuchten wir Aspekte dieser Krise oder eben auch Umgangsformen damit aus den unterschiedlichsten Bereichen und wollen eigentlich wirklich dieses darüber reden so ein bisschen propagieren. So nichts, kein Problem wird besser, wenn man es verschweigt, für alle Beteiligten. Und gerade das ist ein Problem, was sich echt in den letzten 10, 20 Jahren, würde ich mal sagen, du weißt es vielleicht genauer, das ist einfach ein Problem, was in unserer Generation inhärent geworden ist, so ein bisschen.
Absolut.
Und sich steigert. Ne?
Es ist ein Ding, das hat einen Großteil der Menschen höher gebildet in unserem Alter. Und darauf wollen wir eigentlich auch hinaus. Wir sind nicht alleine. Ihr seid nicht alleine. Du bist nicht alleine. Und ich bin nicht alleine. So. Und je mehr wir darüber reden, desto mehr Möglichkeiten haben wir herauszufinden, was alles möglich ist, um unsere Situation zu einer besseren zu machen. Weil nur so können wir uns selber ändern und damit auch die Welt verändern. Wow!
Und damit verabschieden wir uns aus dem Baustellenstudio. Vielen Dank an die ans Team von OctoTV, was uns hier so herzlich betreut und uns die Disco-Kugel hingelegt hat, obwohl es nervt.
Ja. Und auch an alle anderen. Bis zum nächsten Mal. Schaltet ein. Auf Wiedersehen. Sind wir fertig?
Wahrscheinlich einfach nicht aufgenommen.